Liebe Geschwister, ich möchte eine Vorbemerkung machen und damit einen biblischen Schlüssel geben. Die Wiederkunft Jesu, wie wir pauschal sagen, das Wort kommt ja nur ganz selten im Neuen Testament vor, hat zwei Seiten. Sie ereignet sich einmal als Parousie, das heißt als Anwesenheit des Herrn Jesus Christus im Lufthimmel, wo er seinen Leib, die Gemeinde, zu sich entrückt und dort im Lufthimmel richtet, reinigt und vollendet. Und in der gleichen Zeit, der letzten Jahrwoche, hier auf Erden das geschehen lässt, das zur Zurüstung der Braut für die Hochzeit des Lammes geschieht. Die zweite Seite der Wiederkunft ist seine Epiphanie, das heißt zu Deutsch sein Offenbarwerden, sein Erscheinen, wo er dann auch mit den Sinnen geschaut werden kann, zunächst von Israel und dann von allen Völkern dieser Welt, und wo er kommen wird mit seinen vollendeten Heiligen auf diese Erde zur endgültigen Aufrichtung und Wiederherstellung Israels im Reich. Zwei Seiten eines großen prophetischen Ereignisses. Wenn wir gestern den Lobpreis der Braut gehört haben, den Lobpreis des geliebten Bräutigams, nachdem ihr der Schleier weggerissen worden war von den Wächtern der Stadt Jerusalem, dann geschieht dies noch vor dem Offenbarwerden des Bräutigams, denn der Bräutigam war ja weitergegangen. Er hat sich noch nicht geoffenbart, aber auch dort beginnt schon die Erweckung der Braut. Wir werden das morgen noch sehen, die Neubelebung Israels inmitten der letzten Jahrwoche. In Übereinstimmung mit diesem Lobpreis des Bräutigams durch die Braut steht auch das Zeugnis aus Sacharja 12 von Vers 10 an. Wir werden es im letzten Vortrag dann noch einmal im Zusammenhang des Kapitels 12 neu aufgreifen. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich hinblicken, den sie durchbohrt haben. Sie sehen ja dann seine Hand, die er ihnen durch die Öffnung der Türe gezeigt hat, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Da beginnt Schuwa, die Buße oder die Rückkehr oder die Heimkehr Israels. Aber dies ist noch nicht das Sehen mit den äußeren Augen, wo der Herr Jesus offenbar wird, sondern das Sehen mit den inneren Augen des Herzens, nachdem der Schleier, die Decke vom Angesicht der Braut hinweggezogen ist. Und nachdem der Geist der Gnade und des Flehens ihnen Aufschluss gibt über den, den sie durchbohrt haben. Was sind das für Wunden in deinen Händen? Kapitel 13, folgerichtig geht es weiter. Ihn, den sie zunächst für einen falschen Propheten gehalten haben und der doch der Prophet Gottes war, es sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind im Hause derer, die mich lieben. Das Sehen mit den Augen beginnt erst in Sacharja 14. Aber das möchte ich zunächst zurückstellen. Wir haben gestern festgestellt, dass im Lobpreis der Braut, die ja die Leibesglieder des Bräutigams rühmt, in bunten orientalischen Bildern und Farben, die aber auch das Haupt des Bräutigams liebt und rühmt, dass da zum Schluss die Füße fehlen.
Sie endet mit seinen Schenkeln. Gleichsam als sieht sie ein Denkmal auf einem Sockel. Und die Füße sind ihr noch verborgen. Und das muss auch so sein. Die Füße wird die Braut erst sehen, wenn der Herr Jesus Christus in seiner Herrlichkeit der Wiederkunft mit seinen Füßen auf dem Ölberg stehen wird. Und wir wollen heute Morgen über die Füße Christi reden. Aber nun nicht über die Füße des Herrn Jesus, der während seines Erdenlebens hier im Staube Israels von Dorf zu Dorf gewandert ist, der diese Füße gewaschen hat vor einer Mahlzeit, dem diese Füße gesalbt worden sind von der Sünderin und dem dann diese Füße angenagelt worden sind an das Kreuz, sondern von den Füßen des erhöhten Christus. Da werden Sie sagen, das ist ja ein merkwürdiges Thema. Ja, es gibt viele merkwürdige Themen in der Schrift. Johannes 6, wo der Herr Jesus einmal gesagt hat, dass nur der ewiges Leben hat, der sein Fleisch isst und sein Blut trinkt. Da haben die Juden gesagt, das ist eine ärgerliche Rede. Und viele seiner Jünger sind von ihm gewichen. Was redet der für ein Zeug? Wir sind doch keine Kannibalen. Und der Herr Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Sie müssen geistlich verstanden werden. Und so bitte ich euch, habt heute ein geistliches Verständnis für eine prophetische Schau der Füße des erhöhten Christus. Ja, was mögen diese Füße sein? Wir lesen dazu 1. Korinther 12, ein ausgezeichnetes Wort über die Leibesglieder des Messias, des Christus, des Bräutigams Israels. Er ist ja alles. Er ist das Haupt des Leibes, er ist der König Israels und damit auch unser König, natürlich. Und er ist der Bräutigam, er steht in der Vollfunktion seines Lebens und seines Wesens. Wir können nicht sagen, für uns ist der Herr Jesus nur das Haupt. Das ist Unsinn, wir können Jesus doch nicht teilen, partikulieren und uns nur eine Scheibe abschneiden. 1. Korinther 12. Von Vers 8 an möchte ich lesen. Oder 7. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das heißt zum Nutzen der Gemeinde, nicht zu seinem Selbstzweck. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber besonderen Glauben aufgrund desselben Geistes. Wieder einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen durch denselben Geist. Es ist kein anderer Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen. Einem anderen aber Prophezeiung. Einem anderen aber Unterscheidungen von Geistern. Was in unserer Zeit besonders notwendig ist, wo viele Geister des Antichristen und Satans in die Welt ausgegangen sind. Auch im frommen Gewand. Denn der Satan verkleidet sich allzu gerne in einen Lichtesengel. Nicht die Lichtesengel selbst sind unsere Kampfgegner, sondern die Finsternisengel, die hier und da in der Gewandung von Lichtesengeln erscheinen. Einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Alles dieses aber bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will, und nicht wie die Ältesten und Brüder einer Gemeinde wollen. Selbst wenn sie das aus den allerbesten Motiven und mit den besten Absichten tun. Der Geist hat hier den Vorrang in dem, was er austeilt an Funktionen im Leibe des Christus. Und nun gebraucht Paulus dieses hervorragende Bild des Leibes für die Gemeinde des Christus. Denn gleich wie der Leib einer ist, es gibt also keine zwei Leiber. Ein Bruder hat mir einmal gesagt, es gibt einen Leib im Korintherbrief und einen völlig anderen Leib Christi im Epheserbrief. Nun stellt euch das einmal vor, ein Haupt mit zwei Leibern. Da machen wir aus Jesus eine Missgeburt. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich sie viele sind, einen Leib bilden. Also auch der Christus, also auch der Messias, der Gesalbte in der Geistesfülle. Die vielen Glieder des Leibes verhindern nicht die Einheit des Leibes, sondern bewirken sie geradezu. Wir sagen oft untereinander, wir wundern uns, dass wir überhaupt noch funktionieren. Und wenn Sie etwas wissen von den hochkomplizierten chemoelektrischen Vorgängen in unserem Leib, in unserem Nervensystem, in unserer Erbsubstanz, in unserem Zellverbund von einigen Milliarden Zellen, im Zusammenspiel unserer Organe, dann werden Sie das vielleicht verstehen. Dieser ganze Leib wird vom Haupte aus gesteuert, vom Gehirn aus, sagen wir. Und so ist es auch trotz der verschiedenen Aufgaben und Funktionen der Leibesglieder und Leibesorgane in dem Leibe des Christus. Vers 13, denn auch aufgrund eines Geistes sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, seien wir nun Juden oder Griechen, seien wir nun Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geiste getauft worden. Und weil wir denselben Geist haben, gehören wir zu demselben Leib. Und deshalb hat Karl Geyer recht, als er mir einmal in jungen Jahren sagte, Wolfgang, zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft gehören alle Wiedergeborenen zum Leibe Christi. Ich hatte ihn nämlich gefragt, gehört auch Petrus zum Leib? Gehören auch die Juden zum Leib Christi? Da hat er mir diese Stelle genannt und diese Stelle ist sehr klar. Da braucht man gar nicht große Auslegung. Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so gehöre ich nicht zum Leibe. Ist er deswegen nicht vom Leibe? Das ist also ein Minderwertigkeitskomplex, den der Fuß hat. Ich bin keine edle Hand, die malen kann, schaffen kann, Bildhauerei machen kann, kochen kann, Schreibmaschine und Computer bedienen kann. Ich bin nur so ein oller Fuß, auf dem man herumtrampelt. Ja, du gehörst auch zum Leib, du Fuß. Brauchst dich gar nicht zu genieren. Wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so gehöre ich nicht zum Leibe. Ist es deswegen nicht von dem Leibe? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe dann das Riechvermögen? Nun, man stelle sich das einmal vor, der ganze Leib ein einziges Auge, das ist ein surrealistisches Bild, aber das gibt es heute. Es gibt heute Computer, die können Erstaunliches leisten. Die können in Bruchteilen von Sekunden Milliarden Rechenvorgänge bewältigen. Sie können Dinge schauen, Riesenaugen, die wir niemals zu schauen vermögen. Denken Sie nur an die Elektronenmikroskope und andere Mikroskope, die sogar Atome sichtbar machen können. Oder denken Sie an die Riesenohren, die in das All hinauslauschen, jene Riesenantennen, verbunden mit Computern, mit denen man heute schon meint, bis an die Grenzen des Weltalls lauschen zu können. Aber das ist kein Leib, das sind Computer. Wenn der ganze Leib Ohr oder Auge wäre, ein wandelndes Ohr, ein wandelndes Auge, dann wäre er Roboter, dann wäre er kein Leib. Aber ich darf mich nicht aufhalten, das schöne Kapitel, da könnte man so vieles darüber sagen. Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leibe, wie es ihm wohlgefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Es gibt Unterschiede zwischen den Glaubenden, ihren Diensten und ihren Funktionen, ihren Führungen, ihrem Wachstumsstand, ihrer Erkenntnis, ihrer Reife. Es gibt Unterschiede. Dies besagt aber überhaupt nichts über Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zum Leibe Christi. Vers 20. Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die unehrbareren des Leibes zu sein scheinen, diese umgeben wir mit umso mehr Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib also zusammengefügt. Das ist summa summarum. Nun möchte ich mich aber auf die Aussage beschränken, das Haupt wird nicht zu den Füßen sagen, ich bedarf eurer nicht. Das Haupt ist unser Herr Jesus Christus, der in allem den Vorrang hat, und der nach Kolosser 1, Vers 18 der Erstgeborene ist aus den Toten, damit er in jeder Beziehung den Vorzug habe. Hier wird geredet im Bilde einer Geburt. Wenn der Herr Jesus als das Haupt der Erstgeborene ist, dann gibt es auch nachgeborene Glieder und letztgeborene Glieder. Und bei einer normalen Geburt, da ist das ebenso, dass das Haupt zuerst geboren wird und zuletzt die Füße. Die Füße. Und so ist es auch beim Leibe des Christus. Und in dieser Weise wollen wir heute einmal die Thematik schauen. Wenn wir das so sehen, dann sind die Füße am Leibe des Christus die zuletzt herausgeborenen, die letzte Generation der Gemeinde Jesu Christi auf Erden. Jene 42,6 Jahre, die die Schrift für die Dauer einer Generation angibt, weil die Generationen sich ja überlappen. Es ist der Durchschnittswert. Und von dieser letzten Generation redet ja Jesus, wenn er sagt, wenn der Feigenbaum saftig wird und Blätter gewinnt, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschieht, was ich euch in meinen Endzeitreden über den Verlauf der eigentlichen Endzeit geweissagt habe. Dann sollt ihr merken, dass der Sommer nahe ist, die Sommerhitze des Gerichtes. Der Apostel Paulus sagt einmal, meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen leide, bis der Christus in euch ausgeboren oder ausgestaltet ist. Er ist also, fühlt sich geistlicherweise wie eine werdende Mutter und er möchte die Galater zur Wiedergeburt bringen, zum neuen Leben. Aber wir dürfen dies auch kollektiv auf den Christus übertragen. Geburtswehen bis zur Ausgeburt des letzten Gliedes der Gemeinde Jesu Christi, des vollkommenen Mannes, in seiner Alterszeit. Wir werden dann noch darauf zurückkommen. Ich hätte fast gefragt, haben Sie das bis hierhin verstanden? Und die Jünger sagten, ja, Herr, alles. Die Braut in der Zeit vor der Wiederkunft Jesu schaut die Füße nicht, wie sollte sie auch? Wie sollte sie auch? Sie schaut den Bräutigam, den Rabbi Jesus aus Nazareth, mit seinen zerstochenen Händen, der doch der Prophet Gottes war, in seiner Lieblichkeit. Aber es leuchtet ihr auch schon etwas auf, ohne dass sie es weiß, in ihrem prophetischen Unterbewusstsein davon, dass der Leib des Bräutigams ein Kunstwerk ist. Und nun wollen wir Offenbarung 14 lesen. Das ist dann das Wiederkommen Jesu Christi in einer sichtbaren Weise. Entschuldigung, Sahaja 14. Sahaja 14. Vers 3 bis 5. Und Jehova wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten, wie an dem Tage, da er streitet, an dem Tage der Schlacht. Nun werden wir hören, wer dieser Jehova ist. Es ist der Christus. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Also nicht in Moskau, New York oder Budapest oder Wien oder Bonn, sondern in Jerusalem. Haben Sie sich noch nie gefragt, warum hier so umständlicherweise von den Füßen des wiederkehrenden Christus die Rede ist? Warum kann da nicht ganz einfach gesagt werden, er wird auf dem Ölberg stehen, wenn er wiederkommt? Wissen Sie, wenn wir keine Fragen an das Wort Gottes stellen, werden wir auch keine Antworten bekommen. Die Fragen sind der Köder, an dem die Fische anbeißen. Und wer sich nur mit einem Kalenderzettel und der Losung begnügt, die sind schön, wir lesen sie auch, aber der wird nie in die Fülle des Wortes hineinkommen. Und auch der Apostel Paulus hat das Wort Gottes mit der Lupe gelesen, ganz genau und präzise. Zum Beispiel bei der Frage, wer ist der Same Abrahams? Da guckt er genau hin und sagt, hier ist ein Singular im Hebräischen. Gott redet nicht von vielen Samen, sondern von einem. Und der eine Same ist der Christus. Ja, so genau kann man die Bibel lesen. Wer sind die Füße? Des Jehova Christus bei seiner sichtbaren Wiederkunft in Herrlichkeit. Das ist seine vollendete Gemeinde, die da ist, sein Leib, sein Körper, der erwachsene, unvollkommene, ausgereifte Mann und auch die letzte vollendete Gemeindegeneration, die nicht durch den Tod hindurchgehen wird, sondern die ohne Sterben verwandelt wird in die Gleichheit des Leibes Jesu und entrückt werden wird ihm entgegen in die Luft. Und deshalb wundern wir es nicht, wenn es weiter heißt, und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem gen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tale. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Zufluchtsort für das erweckte Israel. Und das Tal der Berge wird bis Azel reichen, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias des Königs von Juda. Sie fliehen also in die judäische Wüste, an einen Bergungsort. Und kommen wird Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Da haben wir die Glieder des vollendeten Leibes Christi, einschließlich seiner Füße. Und das Haupt wird zu den Füßen nicht sagen, ich brauche euch nicht. Mir genügen die Glieder, die ich gesammelt habe, so wie die Braut es gesehen hat, bis zu den Schenkeln, bis zu den Waden. Nein, auch die Füße, auch die Zehen müssen noch gestaltet und herausgeboren werden. Das Sichtbarwerden Jesu Christi in Herrlichkeit haben wir gestern schon gelesen in jenem Worte aus Offenbarung 1, Vers 13 bis 17 von der Herrlichkeit des wiederkehrenden Christus. Die kurze Zusammenfassung haben wir in Kapitel 2, 18 und dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe, dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, das im Hochofen glüht. Diese Füße werden also noch einmal durch das Feuer des Leidens hindurchzugehen haben in einer besonderen Weise. Und im Feuerofen des Leidens wird das Gold ihres Glaubens geprüft und erprobt werden. Und als der Apostel Johannes Jesus in dieser seiner Herrlichkeit, seiner Epiphanie, seiner Wiederkunft schaute, und das ist gewaltig, das übertrifft die Schau der Braut bei Weitem, da fiel er, der sonst an der Brust Jesu gelegen hatte, zu seinen Füßen nieder wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, Handauflegung des erhöhten Herrn. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich wurde tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades, des Totenreiches. Der Repräsentant Israels, Johannes, fällt nieder zu den Füßen des erhöhten Herrn. Nachdem er den Christus und alle seine Glieder geschaut hat. Wir blättern einmal noch eine Seite weiter nach Offenbarung 3, 9. Dort steht eins der härtesten Worte gegen das verblendete Judentum. Weil es in den ersten Jahrzehnten die junge Christusgemeinde verfolgt hat. Dann aber wendete sich das Blatt und nachdem dann die Kirche, die Christenheit vom römischen Staat gar bald mehr und mehr anerkannt wurde, hat die Christenheit im Namen Jesu das Judentum und die Synagoge 19 Jahrhunderte verfolgt und gejagt. Und deshalb wollen heute Juden von Jesus, jedenfalls dem Jesus, den wir predigen, nichts mehr wissen. Er verkörpert für sie den Anführer derer, die sie gequält haben. Aber nun dieses harte Wort, und das wollen wir auch nicht verschweigen, bei aller Liebe zu Israel. Offenbarung 3, Vers 9. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen, weil sie nicht dem Geiste und dem Wesen nach Judäer, das heißt Lobpreisende sind. Und nun heißt es wirklich, siehe, ich werde bewirken, dass sie kommen und sich niederwerfen angesichts deiner Füße und erkennen, dass ich dich, die Gemeinde, geliebt habe. Das bildet Johannes, der Apostel, vor, als er vor den Füßen des erhöhten Christus niedersank wie ein Toter. Ja, das wird kommen. Das wird der Herr Jesus bewirken. Dass die einstmals verblendete Judenheit nach ihrer Erweckung ihn sehen wird, wenn er kommen wird mit allen seinen Heiligen, wo seine Füße stehen werden auf dem Ölberg, dass sie niederfallen angesichts seiner Füße, nicht vor seinen Füßen. Das erneuerte Judentum wird nicht die Füße, die Glieder der Gemeinde anbeten, sondern den Christus. Dann wird etwas geschehen. Sie werden erkennen, dass Jesus diese Gemeinde geliebt hat, dass er sie erworben hat durch sein eigenes Blut und dass er sie seinem Gott und Vater zu Königen und Priestern gemacht hat. Dann werden sie Jesus anschauen und ihn anstaunen in seinen Heiligen und ihn bewundern in allen denen, die geglaubt haben. 2. Thessalonicher 1,10. Sie werden nicht die Heiligen bewundern, weder dich noch mich, nicht die Glaubenden, sondern Jesus in den Glaubenden, das wunderbare Werk seiner Gnade, die hindurchträgt, die nicht nur errettet, sondern die auch vollendet. Und zwar so vollendet, dass dann ein jedes Glied dem Sohne Gottes gleichen wird. Wir werden ihm gleich sein und seinen Leib der Herrlichkeit tragen. Ja, da sehen Sie, da werden auf einmal die Füße lebendig. Ich möchte ganz kurz noch etwas zu den Füßen sagen. In 2. Mose 29, Vers 20 wird von der Weihe des Hohenpriesters geredet und darin dürfen wir auch unseren Hohenpriester Jesus sehen, den Hohenpriester nach der Weise Melchisedeks. Und von dem Blut geopferten Widders musste ihm ein Tröpfchen gegeben werden auf das Ohr, auf den Daumen und auf die Zehen. Also auf die Füße. Ohr repräsentiert den Gehorsam, das Hören, das heilige Hörschweigen vor Gott. Der Daumen mit der Hand, die Handlung, die Aktion, das Wirken muss geheiligt werden vom Blute. Und die Zehen, die im Staube wandeln, auch sie bedürfen der Lösung, der Heiligung durch das Blut. So sind auch die Zehen am Leibe Christi, die Füße, die letzten Glieder, losgekauft durch das Blut des Lammes für seinen Gott und Vater. Erlöst. Erlösung ist Loskauf aus der Autorität und Vollmacht finsterer Mächte. Alle Glieder des Leibes haben dies erfahren, aber in besonderer Weise diese Füße, diese Zehen. Es sind die Füße der Laufbereitschaft für das Evangelium des Friedens, so wie es Paulus in der geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6, Vers 15 sagt. Und es ist wirklich wahr, in der Zeit heute, wo wir in der Generation der Füße am Leibe des Christus leben, geschieht die größte Weltmission aller Zeiten. Laufen die Füße mit der Laufbereitschaft für das Evangelium in einer Weise wie noch nie zuvor. Und es werden ungeheure Mittel aufgewandt, um das Evangelium bis zu den letzten Völkern zu tragen. Freilich, das müssen wir sagen, mit relativ wenig Ergebnissen. Aber der Herr ruft ja heute nicht ganze Völker, sondern die Erstlinge aus den Völkern und Nationen und Sprachen und Zungen. Und so hat das köstliche Wort aus Jesaja 52, Vers 7 eine doppelte Erfüllung. Jesajas 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße, nicht derer,
die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der Botschaft des Guten oder des Heiles bringt, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Und das waren einmal die Füße des Herrn Jesus, des Jesus von Nazareth, mit der Laufbereitschaft für das Friedensevangelium, der in Israel von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort zog und dort das Evangelium des Reiches Gottes verkündigte. Liebliche Füße. Aber das wird sich noch einmal erfüllen. Sie haben es schon gemerkt, dass dieses Wort auch auf die Missionierung der Völker, auf die Wiederherstellung Israels zielt, nach der Wiederkehr Jesu. Und dann sind es die Füße am Leibe des Christus, die wiederum eine besondere Funktion nicht nur im Himmel haben werden, sondern auch auf Erden. Wir werden nicht nur die Engel richten, sondern auch die Welt. Und wir werden auch dabei sein, bei der Wiederherstellung Israels. Woher willst du das wissen, fragst du? Aus der Schrift. Denn wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Und wenn er hier auf Erden als der Bräutigam seine Funktionen erfüllt, zur Wiederherstellung und Erneuerung und Wiedergeburt Israels, dann werden wir als seine Glieder auch bei ihm sein. Wie lieblich sind auf den Bergen Israels die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der Botschaft des Guten bringt, nach all den Leiden in der Endzeit, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Dann kommt die Herrschaft und das Königtum Gottes und seines Messias in seinem Reich. Und dann schließt die Stelle an, Stimme deiner Wächter, sie erheben die Stimme, sie jauchzen insgesamt, Auge in Auge sehen sie, wie Jehova Zion wiederbringt. Da spüren sie, dieses Wort wird sich noch einmal erfüllen. Aber auch da werden wieder die Füße des Christus eine besondere Rolle spielen. Und wir gehören mutmaßlich zu dieser letzten Gemeindegeneration, zu diesen Füßen hinzu. Ich muss jetzt sehr rationell arbeiten, damit ich nicht wesentlich über die Stunde komme. Aber ich möchte...
Luft.
Ja, bitte.
Eine Minute, dann machen wir wieder zu.
Ja, ich suche schon.
Du suchst einen Vers, dann singen wir noch einen Vers. Oder Jubel sucht einen.
Bin gleich soweit. 66. Ach, was ist das für eine schlimme Zahl? Müsste 88 sein. Es ist noch Raum, ja.
Die Bibel hat 66 Bücher.
Ach so, 3x22. 22. Also den ersten Vers, bald kommt der Herr. Dafür müsst ihr mir dann noch 5 Minuten geben.
5,5.
Nun machen wir einen scheinbaren Nebenweg, aber es gehört unmittelbar zum Thema. Am 6. Schöpfungstag, der ja das 6. Jahrtausend repräsentiert, erschuf Gott die Landtiere, auch die Bestien, die Raubtiere und den Adam. Und so vollendet sich mit dem 6. Jahrtausend seit dem Falle Adams der zweite und letzte Adam, der Christus. Er ist der vollkommene Mann. Und wir als seine Glieder sind seine Fülle, seine Ergänzung. So dass Paulus einmal sagen kann, als Benennung der Gemeinde, der Christus, ist denn der Christus zerrissen?
ist denn der Christus zerteilt. Dieser vollkommene Mann reift in unseren Jahrzehnten aus. Und diese Zeit der letzten Generation nennt der Apostel Paulus in Epheser 4 das Altersmaß der Fülle des Christus oder die Altersausreife der Fülle des Christus. Gemeint ist nicht, dass die letzte Generation der Gemeinde vergreist, dass sie senil wird und Alzheimer bekommt, sondern dass sie ausreift in einer Klarheit und Schönheit, wie es der Herr beschlossen hat, in der Weisheit des Alters. Bildung des Christusleibes bis hin zu den Füßen, das ist das Wachstum des vollkommenen Mannes. Und diese Füße, die haben wir vorhin schon geschaut, in der Zeit der größten Weltmission, die auch in unseren Tagen noch läuft. Dieser vollkommene Mann, dieser Christus, wächst durch die Zeiten hindurch. Und es gilt hier das Wort, es ist der Geist, der sich den Körper baut, der Geist des lebendigen Gottes, der diese Glieder durchdringen will, der sie begabt, der sie erfüllen will und der sie für ihre Dienste ausrüstet. Dieser Geist ist wirksam in allen Gliedern, bis zu den Zehen, bis zu den Füßen hin. Das haben wir schon genügend besprochen, das haben wir geschaut. Es ist das Geheimnis der Gottseligkeit, das diesem Wachstum des Leibes Christi zugrunde liegt. Nun gibt es aber auch noch einen Gegenkörper. Einen Gegenkörper, der gebildet wird vom Geist des Satans, der da wirksam ist in Söhnen des Ungehorsams und der sich diese Söhne des Ungehorsams und des Verderbens angliedert, auch zu einem Organismus, des Gesetzlosen. Dieser Organismus wird einmal geschaut im Propheten Daniel im Bilde von Tieren, die ihre Ausreife finden in einer schrecklichen Bestie der Endzeit, in dem letzten Weltenherrscher dieses Äons. Und in Daniel 7,11 heißt es von dieser Bestie, ich sage einmal ganz kurz und vereinfachend von dem Antichristen, dass sein Leib im Feuer des kommenden Christus verbrannt wird. Also diese Bestie hat einen Leib, so wie auch der Christus einen Leib hat. Und dann wird diese Korporation und dieser Organismus Satans noch geschaut in einem Standbild. In einem Standbild der Weltreiche, und ich habe Ihnen ja einen Zettel hingelegt, wo Sie das in der Übersicht finden. Und ich muss mich sehr kurz fassen. Dieses Standbild der Weltmonarchien in den Zeiten der Nationen hat auch ein Haupt. Nebukadnezar, das goldene Haupt, hat auch einen Geist, der sich den Körper baut. Es ist der Geist Satans, des Fürsten und Gottes dieser Welt und dieser Weltzeit, der durch die Marionettenregierungen dieser Welt arbeitet, durch die Weltreiche, die immer wieder sich gegen Israel wandten und mit Israel zusammenprallten und Israel vernichten wollten. Dieser Leib wächst natürlich nicht nach dem Geheimnis der Gottseligkeit, sondern nach dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit. 2. Thessalonicher 2. Diese Gesetzlosigkeit wirkt geheimnisvoll im Hintergrund, geleitet von dämonischen Drahtziehern, die die Regierungen dieser Welt als Marionetten tanzen lassen nach ihrem Willen. Es sind die Fürstentümer und Gewalten in der unsichtbaren Welt, die die eigentlichen Regenten der Völker sind in den Zeiten der Nationen. Und auch dieser Leib wird seinen Abschluss finden, ebenfalls in Füßen, teils aus Ton und teils aus Eisen. Nun möchte ich doch wenigstens eine Stelle aus Daniel lesen, um das etwas verständlicher zu machen. Die näheren Einzelheiten werden Sie dann auf dem Blatte finden. Daniel 2. Von Vers 36 an möchte ich lesen, oder von 31 an. Du, o König, sahest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich, wie anders. Man nennt es das Monarchienstandbild. Dieses Bild, sein Haupt, war von feinem Golde. Das ist das babylonische Weltreich. Und Nebukadnezar selbst. Seine Brust und seine Arme von Silber. Das ist das anschließende medo-persische Weltreich. Sein Bauch und seine Lenden von Kupfererz. Das ist Griechenland unter der Führung Alexanders des Großen und die nachfolgenden Diadochenreiche. Er hat ja bis Indien geherrscht und bis Ägypten seine Herrschaft ausgestreckt. Ja, bis Nordafrika. Seine Schenkel von Eisen. Seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Das ist nun das römische Imperium, Imperium Romanum mit seinen Cäsaren, jene große Rechts- und Militärdiktatur, die durch die Weltgeschichte stiefelt und stampft und überall nur Blutströme hinterlässt. Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände, ein Meteor, der vom Himmel kommt, und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Und was geschieht dann? Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Kupfererz, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu der Sommertennen und der Wind führte sie hinweg und es wurde keine Stätte mehr für sie gefunden. Dieser Stein schlägt an die Füße, an die letzte Ausformung des römischen Weltreiches und der ganze Koloss fällt auf die Nase, fällt um, wird zertrümmert. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Wer ist dieser Stein? Nichts anderes als der Felsen, Jesus Christus, bei seiner Wiederkunft, der die Weltreiche und die Völker mit ihren Regierungen annullieren wird und sein Friedensreich errichten wird. Die Zehen sind also eine endzeitliche Ausformung der Regierungsformen dieser Erde. Und wenn Sie dann auf die Skizze sehen, werden Sie sehen, das römische Weltreich teilt sich in die beiden Schenkel, das ist Westrom und Ostrom. Und wenn es so weitergegangen wäre, wie Daniel es geschaut hat, dann wäre nach Pfingsten die große Erweckung und Buße Israels gekommen, das Cäsarenreich Roms wäre zerschlagen worden, das Reich Christi hätte begonnen. Tut Buße und dann wird Gott euch den Christus, den Messias, wiedersenden zu Zeiten der Erquickung und der Wiederherstellung alles dessen, was die Propheten gesagt haben. Aber das ist nicht gekommen. Und nun müssen wir uns wegen des Geheimnisses der Gemeinde in diesen Schenkeln eine Lücke vorstellen. Eine Lücke, die Daniel nicht geschaut hat. Ich habe diese Lücke
mit einer Strichlinie auf der Zeichnung markiert. Das ist die Zeit der Gemeinde, die fast 2000 Jahre, wo dieses große Geheimnis des Christuskörpers gestaltet und herausgerufen wird, bis zu den Füßen, bis zu den Zehen. Was geschieht in der Endzeit? Gott knüpft die Fäden genau dort wieder an, wo er sie zerrissen hat. Der Feigenbaum, der verflucht wurde, wird wieder gesegnet. Der Vertrocknete gewinnt wieder Saft und treibt Blätter. Die Orthodoxie in Israel steht wieder, aber auch die messianischen Gemeinden, so wie in der Apostelzeit. Und die Gemeinde geht ihrem Ende entgegen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir heute zur letzten Gemeindegeneration gehören, dass heute das stattfindet, was ich einen Stafettenlauf und eine Stafettenübergabe nenne. Wenn ein Stafettenläufer dem nächsten Läufer den Stafettenstab übergibt, hoffentlich lässt er ihn nicht fallen, dann läuft er noch eine Weile neben ihm her. Er darf ja sein Tempo nicht vorher drosseln. Und so ist das auch heute. Wir haben eigentlich längst den Stafettenstab an Israel übergeben. Heute handelt Gott ganz vorrangig auf dem Boden voraussetzungsloser Gnade an seinem Volke Israel. Und durch seinen Geist handelt er weiterhin in den Gliedern der Gemeinde. Aber die Gemeinde geht ihrem Abschluss entgegen. Und damit ersteht wieder das Imperium Romanum in einer bestialischen Neuauflage auf dem alten Territorium des Römischen Reiches, nämlich in Europa. Nehmen Sie das einmal so hin. Ich weiß, dass es Brüder gibt, die es anders sehen, aber Sie dürfen gewiss sein, dass ich mich zumindest bemühe, sorgfältig zu arbeiten. Ich kann Ihnen jetzt nicht alle Gründe nennen. Das Tier, welches war, welches nicht ist und welches wieder sein wird. Mit einem Cäsar an der Spitze, der Führer dieses letzten bestialischen Weltreiches ist, und die Zehen sind 10 Regenten, die ihre Regierungsvollmacht dem Tiere abtreten werden, übereignen werden. Werden Sie sagen, es sind doch schon längst mehr Mitglieder im Europarat und dergleichen. Warten Sie mal ab. Wenn die endgültige Einigung unter dem Antichristen kommt, nämlich auch politisch und militärisch, da werden auch welche wieder abspringen. Es werden, wie in diesem Standbild, alle anderen Zahlen ganz präzise 10 sein. Aber nun ist es eines merkwürdig. Im Jahre 1947-48 geschah es, dass Israel wieder in das Land der Väter kam. Der erste Faden wurde wieder angeknotet. Im Jahre 1948-49 geschah es, dass die römischen Verträge gegründet wurden, die die Grundlage bilden für die weitere Entwicklung Europas, und der Europarat. Und seitdem geht es Schritt um Schritt in der Ausgestaltung Europas, und es wird bei allen zeitweiligen Rückschritten schließlich und endlich zu diesem Endreich kommen, bestehend aus den 10 Zehen. Auch der Papst setzt sich in fast jeder seiner Reden für Europa ein. Und auch die Ökumene wird auf diesem Tiere reiten. Es wird eine wirtschaftliche Macht sein, ersten Ranges. Es wird eine politisch-militärische Macht sein, unübertrefflich. Es wird ein Mann und Führer sein, hoffentlich nicht noch einmal mit narzisstischem Gedankengut, der geniale Lösungen bringen wird für die Probleme dieser Welt, der gewaltige Zeichen und Wunder tun wird in der Energie des Satans, und dann sind es wieder nur einige Fundamentalisten, die immer noch nicht zufrieden sind und gegen diese Lösungen ankämpfen. Und es wird ja schon heute Sturm geblasen gegen die Fundamentalisten, die allem glauben, was geschrieben steht. Ich meine nicht die Moslems. Die Zehen, da haben wir beide parallel. Die Zehen, die letzte Generation der Gemeinde. Die Zehen, der Abschluss des Sohnes des Verderbens in seinen Regierungsformen und Weltreichen zur Zeit des Endes. Die Lücke ist geschlossen. Und ich meine schon, dass diese letzte Generation von 42,6 Jahren, sagen wir es mal pauschal, etwa deckungsgleich mit der letzten Stunde von 41,3 Jahren, dass diese begonnen hat im Jahre 1967. Aber das stelle ich jetzt einmal zurück. Zum Schluss kurz noch ein paar erbauliche und geistliche Gedanken als Abschluss. Meine Stunde ist ja eigentlich schon um, aber gestatten Sie mir noch ein paar Minuten. Wir haben schon gesehen, dass diese Füße beim Hohenpriester durch das Blut geweiht worden sind. Wir sind losgekauft durch das Blut Jesu für seinen Gott und Vater. In einer besonderen Weise bedarf die letzte Generation der Gemeinde dieser Weihe. Aber das genügt nicht. Auch das Öl des Geistes muss vom Haupte herabfließen auf seine Füße. Denn wir sind ja auch Gesalbte, Geistgesalbte, als Könige und Priester und Propheten, so wie der Herr Jesus König, Priester und Prophet ist, wie wir auch im Liede bekennen. O, so ist uns Jesus alles König, Priester und Prophet. Und dazu wollen wir ganz kurz lesen, Psalm 133, vom Überfließen des Öles des Geistes. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupte. Das ist die Fülle des Geistes auf dem Haupte, unserem Herrn Jesus Christus. Wie das köstliche Öl auf dem Haupte des hohen Priesters, das herabströmt auf den Bart, auf den Bart Aarons, das herabströmt und überströmt auf den Saum seiner Kleider. So heißt es in der Elberfelder. Es ist ja eigentlich ein ekelhaftes Bild, wenn ein König, Priester oder Prophet gesalbt wurde mit einem kleinen Ölfläschchen, dann waren da gerade die Haare bedeckt. Auch in der Ölsalbung der Urchristenheit hat man nicht einen ganzen Kübel ausgeschüttet, aber hier wird ein ganzer Kübel ausgeschüttet, die ganze Fülle des Geistes. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über, Psalm 23. Und dann strömt dieses Öl herab vom Haupte des hohen Priesters. Und nun heißt es eigentlich im Hebräischen, bis zur Ausmündung seiner Körpermaße. Und das sind die Füße. Wenn da jemand in unserer immer größer werdenden Generation 2 Meter misst, dann weiß er, was die Ausmündung seiner Körpermaße ist. Und dann muss er ein Sondergeschäft aufsuchen, damit er Schuhe bekommt. Muss eine weite Reise machen, auch für seine Textilien und dergleichen. Auch die Damen werden ja immer größer. Also wir leben in der Zeit Enax. Die Ausmündung der Körpermaße, das heißt, das Öl des Geistes fließt herab bis auf die Füße. Auch die Füße entbehren die Salbung des Geistes nicht. Das Haupt wird nicht zu den Füßen sagen, ich bedarf eurer nicht. Vielleicht gibt es noch einmal eine besondere zusätzliche Erfüllung mit dem Geiste. Aber nicht durch charismatische Bemühungen, sondern dadurch, dass wir alle Zeit dem Gott und Vater danken im Namen Jesu Christi und für alles, dadurch, dass wir uns einander unterordnen in der Furcht Christi und dadurch, dass wir ihm singen und spielen in unserem Herzen. Das sind die Wege zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist nach dem Epheser- und Kolosserbrief. Und dann heißt es, wie der Tau des Hermons der herabfällt auf die Berge Zions. Wieder haben wir den Tau. Heute Abend sprechen wir von dem Tau. Denn dort hat Jehova den Segen verordnet, Leben bis in Weltzeit, Leben bis in Ewigkeit. Zwei Dinge haben wir schon, Blut und Öl, und dann kommt noch das Wasser, das Wasserbad im Wort. Denken wir nur an die Fußwaschung Jesu. Da kommt Jesus mit seinen Jüngern in den Saal des Abendmahls, dort stehen Gefäße voller Wasser, aber keine Sklaven sind da, die die Füße waschen. Da gucken sich die Jünger gegenseitig an. Einer hebt das Haupt und sagt, komm, das solltest du eigentlich machen. Und der schüttelt den Kopf und keiner tut es. Da steht Jesus auf, in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm das All übergeben hat. Und dass er nun in die Herrlichkeit des Vaters heimkehren werde. Holt sich vom Nagel an der Wand die Schürze des Sklaven, kniet sich vor seinen Jüngern nieder und wäscht ihnen die Füße mit dem Wasser, im Wasserbad des Wortes. Da protestiert Petrus, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Johannes 13, die Füße werden beschmutzt im Staub der Erde. Und die Füße der letzten Gemeindegeneration leben in einer Zeit eines Schmutzes ohnegleichen. Einer Schmutzflut, einer Flut von Kot und Dreck und Gemeinheit, wie es noch nie auf Erden war. Und die Leute von Sodom und Gomorra könnten von unseren Zeitgenossen, auch in Deutschland, noch eine Fülle dazulernen. Und da muss es so sein, dass wir uns alltäglich die Füße im Wasserbad des Wortes von Jesus waschen lassen. Da haben wir die drei Dinge, Blut, Öl, Wasser. Dazu noch ein Wort, 1. Johannes 5, Vers 6 bis 9. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus, der Messias. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist ist es, der da zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. Das Öl des Geistes, das Blut des Loskaufs, das Wasserbad im Wort. Denn drei sind es, die da Zeugnis ablegen. Zeugnis darüber, dass wir Söhne Gottes sind. Der Geist, das Öl, und das Wasser, das Wort, und das Blut Jesu. Und die drei stimmen in ihrem Zeugnis überein. Wenn du wissen willst, ob du ein Kind Gottes bist, dann ist es einmal das Blut Jesu, das dich erkauft hat. Dann ist es das Wort des lebendigen Gottes, das da sagt, wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Und dann ist es der Geist, der in den Söhnen Zeugnis gibt, unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Die drei stimmen in ihrem Zeugnis überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Dies ist das Zeugnis Gottes, welcher er bezeugt hat über seinen Sohn. Ich möchte schließen. Vielleicht mit einigen Zusagen aus dem Worte Gottes. Und wir dürfen sie einmal als Zusagen Gottes an seinen geliebten Sohn sehen. Psalm 119, 105. Dein Wort, sagt der Christus, ist Leuchte für meinen Fuß, für meine Füße. Wir brauchen in unserer Endzeit keine emotionale Frömmigkeit, die auf der Welle der Esoterik und des Okkultismus mitschwimmt und die sich berauschen will an Sensationen und Zeichen und Wundern, sondern wir brauchen die Erneuerung durch das Wort des lebendigen Gottes und durch die ganze Fülle des Wortes. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß. Psalm 121, 3, vielleicht einmal als Wort Gottes an seinen Sohn. Der Wächter Israels wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Psalm 40, 2 als Bekenntnis des Christus. Er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt. Das All hat Gott unter die Füße des Adams Sohnes gestellt. Und Römer 16, 20, das soll der Schlusspunkt sein. Der Gott des Friedens wird in Kürze den Satan unter eure Füße zertreten. Als Wort Gottes ein wenig anders. Ich werde in Kürze den Satan unter deine Füße zertreten. Und dann werden wir mit dem Christus als seine Füße stehen auf dem Ölberg. Amen.
Dann wollen wir danken, liebe Geschwister. Lieber Vater im Himmel, ich möchte zuerst danken, sehr herzlich, dass du uns dieses dreifache Zeugnis gegeben hast, von deinem Wort im Blute Jesu, durch deinen Heiligen Geist. Ich möchte dir danken, Herr Jesu, in besonderer Weise, dass du es uns zugesagt hast, dass du deinen Geist gibst denen, die der Glauben, wie die Schrift sagt. Ich möchte danken, dass dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit führt, dass dein Heiliger Geist uns das Kommende verkündet und dass er dich, den Herrn der Herrlichkeit, in uns verklärt. Danke, dass du so ausgestaltest, deine Glieder, deine Füße. Wir möchten danken, Herr, dass wir dich kennen dürfen als den wiederkommenden Herrn. Wir befehlen uns dir und dem Reichtum deiner Gnade an. Amen.
Amen. Amen.